Stell dir mal vor, du kommst heute das erste Mal her. Vielleicht ist das auch so. Du bist das erste Mal hier. Du kennst Kirchen. Du weißt, wie es da ausschaut. Und wenn du dann hier reinschaust, dann stellst du vielleicht fest, dass etwas fehlt. Etwas, was wir nicht haben. Wir haben keinen Altar. Wir haben keinen Altar. Jetzt schlägst du dir vielleicht innerlich an den Kopf und denkst dir, wie kommt denn der jetzt auf Altar? So ein Ding brauchen wir gar nicht. So was haben wir nie gehabt und werden wir auch nie haben. Aus welchem Grunde sollten wir den haben? Wozu sollte ein Altar nützlich sein? Andererseits, wenn du so in der Bibel nachliest, dann wirst du sehen, dass an vielen Stellen von Altären die Rede ist. An sehr vielen Stellen. Ich habe nur ein paar Verse kurz mal angesprochen. Direkt am Anfang, 1. Mose 8, Vers 20, steht: Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Bisschen später, auch 1. Mose Kapitel 12, erzählt die Bibel dann, dass der Herr dem Abraham im verheißenen Land Kanaan erschien und ihm versprach, seinen Nachkommen dieses Land zu geben. Und dann heißt es: Und er, Abraham, baute dem Herrn, der ihm erschienen war, dort einen Altar. Abraham zog danach weiter durch die Lande, kehrte aber wieder an diesen Ort zurück, an dem er den Altar errichtet hatte. Sehr reich an Vieh, Gold und Silber, kehrte er dahin zurück und rief dort an diesem Altar den Herrn an. Eine ganze Weile später dann, beim 1. Samuel, wird erzählt, dass er einen Stein aufgestellt hatte, als Dank dafür, dass Gott die Philister geschlagen hatte. Und nannte diesen Stein Eben-Ezer, Stein der Hilfe. Und in den Jahren danach, in denen Samuel über Israel richtete, in seiner Heimat Rama, baute er wörtlich auch dort dem Herrn einen Altar. Also das Errichten dieser Altäre kommt und kam offensichtlich öfter vor und auch später noch in anderen Textstellen. Und stand immer irgendwie im Zusammenhang mit besonderen Ereignissen, wie bei Noah mit dem Ende der Sintflut. Und wenn Gott Zusagen gemacht hatte oder sein Segen und seine Hilfe besonders spürbar und auch entscheidend gewesen war. Der Altar diente dann dazu, Gott anzurufen und die eigene Dankbarkeit für Gottes Wirken durch Opfergaben zu zeigen. Und wie machen wir das denn nun heute, wenn wir keinen Altar haben? Ich meine, gut, Gott anrufen, ihn anbeten, das kann man ja jederzeit und überall. Ohne besondere Vorkehrungen oder Einrichtungen, also auch ohne Altar. Und wegen des Opferdienstes, da hat Jesus selber mal was gesagt. Er hat nämlich vorausgesagt, dass der Tempel untergehen würde, damit das Ende allen Opferdienstes käme. Und die christliche Gemeinde später sieht schon seit ihrer Entstehung in Jesu Sterben das große, für alle Zeiten gültige Opfer. Und sie wusste auch schon von Gott wohlgefälligen Opfern im tätigen Christenleben. Ich kann dir die Textstellen nachher zeigen oder mit dir drüber reden, wenn du dich dafür interessierst, dann nenne ich dir die ganzen Textstellen. Also Altäre sind, nein, anders gefragt, sind Altäre vollkommen sinnentleert und nutzlos heutzutage? Es gibt allerdings noch einen weiteren Aspekt der Errichtung eines Altars, neben dem Dank und der Anbetung. Denn die Menschen damals und die Generationen nach ihnen konnten durch die Altäre die Erinnerung an den Grund der Errichtung aufrechterhalten und ihren Dank Gott gegenüber dann immer wieder erneuern. Altäre waren Denkmäler gegen das Vergessen. Wenn wir also den Dank an Gott nicht vergessen sollen und wollen, könnten wir uns ja auch Altäre errichten, oder nicht? Dann stellt sich allerdings für mich einmal erstmal die logische Frage, wofür Gott eigentlich danken und dafür auch noch einen Altar errichten? Was soll schon Großartiges in meinem Leben geschehen, in meinem oder vielleicht auch deinem Leben, dass es die Errichtung eines Altars wert ist und vor allen Dingen auch nicht vergessen werden sollte? Brauchen ich oder die Menschen nach mir einen solchen Altar? der meine Erinnerung wachhält. Und überhaupt, vielleicht fehlt es mir auch irgendwie an der notwendigen Dankbarkeit, an der grundsätzlich notwendigen Dankbarkeit. Dankbarkeit hat etwas mit Zufriedenheit zu tun. Wer dankbar ist, ist zufrieden. So kann man sogar dann zufrieden sein, wenn man gar nicht viel hat. Was wäre wohl meine Antwort auf die Frage, wie es mir geht? Würde ich sagen, danke, bin zufrieden. Es ist nicht oft so, dass man meistens mit einem geht so oder könnte besser sein antwortet. Ist es nicht in der Regel so, dass wir übersehen, was wir haben und sehen, was wir nicht haben? Was uns aber so glauben wir glücklich machte, wenn es nur endlich da wäre. Oder wenigstens zufrieden, zumindest ein wenig zufrieden als vorher wären wir dann vielleicht. So glauben wir. Die Psychologie weiß, dass Zufriedenheit ein erlerntes Verhalten ist. Das bedeutet, wer zufrieden ist, hat gelernt zu erkennen, was er hat. Wer unzufrieden ist, der hat gelernt, darauf zu schauen, was er nicht hat. Anders ausgedrückt, dankbar, weil zufrieden, zufrieden, weil dankbar. Ich möchte das auch gerne sein. Ich möchte das lernen. Üben. Jeden Tag. Manchmal hilft mir so, für mich selbst aufzuzählen, was ich alles bin und was ich alles habe und damit gleichzeitig Danke zu sagen. Danke für das Auto, das mich sicher und komfortabel ans Ziel in den Urlaub bringt. Danke für die schlaglochfreie, gerade Strecke, auf der ich mich befinde. Danke für meine freiheitlich-demokratische Grundordnung in meinem Vaterland, in dem ich mich aufhalte, in dem ich lebe. Dankeschön. Dankeschön für die wunderschöne Landschaft, für Sonne, Wolken, Wind und Regen. Danke für den Wechsel der Jahreszeiten oder danke für die Musikdateien auf meinem Handy. Für die zensurfreie Medienlandschaft und objektive Berichterstattungen. Das ist nicht selbstverständlich in der Welt. Für das leckere Frühstück heute Morgen. Für das Haus, in dem ich wohnen darf. Für Menschen, mit denen ich mein Leben teile und die mich manchmal einfach nur aushalten. Danke für die Liebe, die mir entgegengebracht wird. Für die Aufgaben, die ich für andere erledigen darf. Für meine Lunge, die jedes einzelne Sauerstoffatom für mich aufnimmt, damit ich leben kann. Danke dafür, dass ich sprechen, hören, sehen, riechen, fühlen kann und denken. Und danke für meinen Glauben. Dafür, dass ich beten darf und dafür, dass ich leben darf. Oft schätzen wir, was wir haben, erst dann, wenn es verloren ist, wenn es weg ist. Aber dann ist es zu spät. Der kleine und große Komfort, der Wohlstand in meinem Leben, alles, was mir im Alltag zur Verfügung steht, meine Talente, meine Berufung, ja, auch der Alltag, die Feiertage und die Menschen an meiner Seite. Ich will nicht erst abwarten, bis ich sie schmerzhaft vermisse. Ich will sie schon heute beachten, achten und wertschätzen. Danke sagen und zufrieden werden. So möchte ich Danke sagen für meine Einzigartigkeit. Du und ich, jeder von uns, ist ein einzigartiges Wunder Gottes. David schreibt das im Psalm 139, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter, an mir erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Wir sind unverwechselbar. Mit einzigartigen Begabungen und doch auch mit Grenzen. Mit Narben und Macken, wie sie kein anderer Mensch besitzt. Jeder von uns besitzt eine unverwechselbare Persönlichkeit. mit einzigartigem Blick auf das Leben und die Welt. Du bist das Zentrum deines eigenen Universums. Der einzigartige Regisseur in deinem einzigartigen Lebensfilm. Was du denkst, denkst nur du. Dein Nachbar direkt neben dir denkt das noch lange nicht. Was dein Gegenüber verletzt hat, hat nur ihn verletzt. Dich selbst kein Stück. Was dich begeistert, begeistert andere noch lange nicht. Oder niemanden sonst. Für die Menschen um dich herum mag es vollkommen belanglos sein. Klar, manchmal wird aus vielen Ichs ein Wir. Von Zeit zu Zeit, wenn sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Wie zum Beispiel die grönenden, uniformierten Fans eines Fußballclubs. Die Demonstranten einer Montagsdemo. Die Sänger in einem Chor oder sowas wie hier, eine Gemeinde. Aber es bleibt dabei, es sind immer noch Individuen. Man merkt lauter Ichs, die am Ende, wenn der Gottesdienst oder das WM-Finale vorbei sind, jeder wieder seinen eigenen Weg gehen. Jeder Mensch als Geschöpf Gottes ist ein einzigartiges, unverwechselbares Unikat. Und er hinterlässt einmalige Spuren in der Welt wie deine Fingerabdrücke. Einmalig, unverwechselbar. Oder dein genetischer Fingerabdruck. Unsere Erbanlagen zeigen, welch einmaliges Schöpfungswunder wir sind. Wenn da nur nicht dieser ständige Vergleich wäre. Warum ist die da schöner, schlanker, reicher, beliebter als ich? Dieses immerwährende, neidische Schielen, eifersüchtig auf den Menschen neben mir, das ist ja eigentlich nichts anderes als der Vorwurf an Gott, mir etwas vorenthalten zu haben. Und stell dir mal vor, wie der Beneidete gerade im gleichen Augenblick genau das Gleiche über dich denkt, nur dich anschaut und Gott genau den gleichen Vorwurf macht. Wie wäre es, wenn wir das schätzen und lieben lernen, was wir haben? Unser Aussehen, unsere Sinne, unseren Körper, unsere Intelligenz, unsere Geschicklichkeit, unsere Kenntnisse und Fertigkeiten, unsere Sensibilität, unsere Seelenlage. Besonders dankbar bin ich für die Menschen an meiner Seite. Niemand kommt allein und einsam auf die Welt. Menschen kommen von Menschen. Und niemand muss allein und einsam leben. Menschen brauchen Menschen um sich. Jeder Mensch hat einen Menschen, beziehungsweise er könnte einen haben, wenn er ihn sein Leben ließe. Menschen brauchen Freunde. Ohne meine Freunde wäre mein Leben total anders verlaufen. Den Glauben, den ich heute habe, hätte ich nicht ohne diese Freunde gefunden. Umgekehrt glaube ich auch, dass ich auch für meine Freunde ein Wegweiser und auch ein Wegbegleiter war und bin. Aber nicht nur Freunde sind Entwicklungshelfer. Irgendwie ist das wohl jeder Mensch, der mir begegnet. Jeder. Selbst wenn er mir nicht wohlgesonnen ist. Eigentlich sollte man sich von solchen Menschen eher fernhalten, sie meiden. Aber das gilt halt auch nicht immer. So musst du deine überforderten Eltern einfach aushalten. Deinen cholerischen Lehrer ebenso. Und den überheblichen, machtbesessenen Chef, so lange bis du eine neue Arbeitsstelle gefunden hast. Aber auch diese Menschen hatten einen wichtigen Einfluss auf dich, auf dein Leben. Irgendwann wirst du das im Rückblick feststellen. Vielleicht hast du dein Durchhaltevermögen dadurch sogar gestärkt. Oder deine Widerstandskraft. Oder du hast einfach gelernt, dass man so mit anderen Menschen nicht umgeht. Warum also nicht für meine Lebensgeschichte dankbar sein? Ich bin nicht nur ein Gesicht und eine Statur, nicht nur eine Seelenlage und meine Begabung. Ich bin auch mein Weg und du auch. Mein ganz persönlicher Lebenslauf ist eine einzigartige Geschichte, die Geschichte schreibt. Unsere Lebensgeschichte macht uns zu einzigartigen Menschen. Deine Lebensgeschichte ist ein maßgeschneiderter, passgenauer Maßanzug aus Gottes himmlischer Meisterwerkstatt. Deine Geschichte gehört zu dir genauso wie deine grauen Haare, deine ewigen Kopfschmerzen oder deine Narben an Körper und Seele. Sie alle haben ihren Sinn und machen dich reich. Ich will dir das nur mal in einer kurzen, kleinen Legende erzählen und deutlich machen. Da ist einer, der mag das Kreuz nicht, das ihm auferlegt ist. Er mag es nicht. Es ist zu groß, es ist zu schwer. Andere Kreuze erscheinen ihm viel tragbarer, leichter, schöner, glatter, wunderbarer. Und er fragt sich, warum muss ausgerechnet ich dieses grobe, große, schwere Kreuz tragen? Zum Glück gibt es eine Beschwerdestelle im Himmel. Da geht er hin und spricht vor und verlangt ein anderes Kreuz. Null problemo, sagt der himmlische Kreuzverwalter. Kein Thema. Stellen Sie Ihr Kreuz einfach dort drüben ab und suchen Sie sich ein anderes aus. Schauen Sie sich in Ruhe um. Wir haben hier eine riesige Sammlung verschiedenster Kreuze. Nur zu. Und der Beschwerdeführer findet sich im Nu in einem Wald voller Kreuze wieder. Alle verschieden. Große, kleine, grobe, geschmeidige. Alle Holzarten und alle Gewichtsklassen. Er sucht und sucht und probiert und probiert. Eines nach dem anderen mit auf die Schulter, stellt es wieder hin. Und keines behagt ihm wirklich. Bis er schließlich eines auf die Schulter gewuchtet hat. Das passt. Das passt zu ihm. Nicht zu leicht, nicht zu schwer, nicht zu groß und nicht zu glatt. Das nehme ich, meldet er dem himmlischen Kreuzverwalter. Gerne, lächelt dieser freundlich zurück. Und nach einer kurzen Pause fügt er zwinkernd hinzu, Sie wissen aber schon, dass das genau das Kreuz ist, was Sie vorhin hier abgestellt haben, oder? Ob du es wahrhaben willst oder nicht, das Kreuz, das du trägst, ist genau das, das zu dir passt. Das ist dein Weg. Deine Geschichte, deine Zeit, auch wenn sie dir manchmal so gar nicht passt. Denn eins ist ganz klar, Gott stellt uns manchmal Dinge und Menschen in den Weg, die ein echtes Kreuz sind. Aber ganz klar ist auch, alles kommt aus den unendlich liebevollen und fürsorglichen Händen Gottes. Er hat nur Gutes im Sinn. Immer und ewig. Mit dir und mir. Mit den Menschen, die uns am Herzen liegen, mit meiner Familie, mit meiner Gemeinde, ja, mit der ganzen Welt. Und wenn nicht jetzt und sofort, eines Tages werden wir alle darüber staunen, dass alles einen wunderbaren Sinn hat. Und dann werden wir einfach nur Danke sagen für das Buch unseres Lebens. Danke für den Ort, an dem wir aufgewachsen sind. Danke für die Eltern und die Geschwister. Für die Wegbereiter und Wegbegleiter, für Trost und Heilung bei den Dingen, die uns verletzt haben und auf unserer Seele Wunden und Narben hinterlassen haben. Und bei Wunden und Narben und Verletzungen, da komme ich auf eine ganz andere Stelle noch. Denn mein besonderer Dank gilt dem, was Jesus Christus für mich getan hat. Wer den Sohn hat, hat das Leben, heißt es im Johannesevangelium. Gott bietet dir nicht mehr und nicht weniger als seinen Sohn an. Entscheidest du dich für ihn, bekommst du alles andere als Beigabe dazu. Uneingeschränkte Liebe. Unwiderrufliche Vergebung, ewiges Leben. Der Sohn ist der unzerstörbare Barmherzigkeitsbeleg Gottes. Natürlich kann man sich fragen, warum Gott das tut. Aus welchem Grunde hat er seinen Sohn für uns sterben lassen? Warum opfert er sich auch für uns? Hätte es nicht auch ein einfaches Wort getan? So eine Art Generalamnestie. Nur, eine Amnestie wäre ja grundsätzlich widerrufbar. Aber durch Jesu Tod am Kreuz ist die Rechnung bezahlt. Unsere Schuld ist gesühnt. Alles ist vergeben, auf ewig. Niemals mehr wird Gott uns unsere Schuld wieder vorhalten. Auch wenn du immer wieder einmal versagst, gilt diese Zusage. Weil Gottes Liebe anders ist als unsere Liebe. Seine Liebe ist nicht in uns begründet, sondern in ihm. Sie ist keine Reaktion auf unser Wohlverhalten oder unsere Frömmigkeit, unser tadelloses Leben, sondern sie geht immer aktiv von ihm aus. Wir dürfen uns einfach nur beschenken lassen mit Jesus Christus und Danke sagen. Aber Gott danken heißt für mich auch den Menschen danken. Psalm 115, Vers 12 sagt, dass der Herr an uns denkt und uns segnet. Der Herr denkt an uns allein. Das ist unfassbar, finde ich. Aber schon mal darüber nachgedacht, worin dieser Segen liegen könnte? Meistens sind wir doch eher gedankenlos, haben sehr viel mit uns selbst zu tun, beschäftigen uns mühselig mit unserem eigenen Schicksal und kommen kaum mit unserer Arbeit hinterher. Und vergessen die Menschen um uns herum. Aber was ist denn mit dem Monteur im Elektrizitätswerk, der dafür sorgt, dass täglich in unserem Haus der Strom ankommt? Auch hier. Wer denkt denn schon an den Busfahrer, der uns sicher von A nach B bringt? Oder den Flugkapitän? Wer hat einen Dank für das Zimmermädchen, das dafür sorgt, dass wir unseren Urlaub genießen dürfen? Und was ist überhaupt mit dem Bauern in Südamerika, der mit seiner gesamten Familie dafür sorgt, dass unsere Kinder jeden Morgen ihre Milch mit Kakao schlürfen können? Der Herr denkt an uns und er segnet uns, indem er uns durch die Menschen in unserem Umfeld Gutes tut. Was spricht eigentlich dann dagegen, sich einmal bei solchen Menschen ganz herzlich zu bedanken? Ein aufrichtiges Dankeschön verleiht doch oft Flügel. Ich meine, und das Beste ist, wenn man eine Predigt vorbereitet, das selber umzusetzen. Ich habe es am Donnerstag getan, da hatten wir Einschulung mit dem Adrian und ich bin hinterher zum Pastor und zum Organisten und habe mich bedankt und die Leute haben gelacht und sich gefreut, dass ich das einfach mal gemacht habe. Das hat kein anderer gemacht. Das hat sie gefreut. Was würde sich in meiner Familie ändern, wenn wir eine Art der Kultur der Dankbarkeit einführen würden? Wie wäre es denn, nach jedem Essen der Frau Mama oder dem Herrn Papa zu danken, dass er es getan hat, dass er es gekocht hat, alles eingekauft hat und so schön zubereitet hat? Täglich Gott dafür danken, dass ich mit meiner Frau, meinem Mann, meinen Kindern zusammenleben darf. Sich für Kinder, Mitarbeiter, Freunde, Nachbarn bedanken. Danken bewahrt uns davor, etwas selbstverständlich zu nehmen. Ich hab mal von einer Familie gehört, die haben es sich zur Angewohnheit gemacht, wenn die in Urlaub gefahren sind, dann haben die allen möglichen Menschen aus dem Umfeld Postkarten geschickt. Dem Postboten, dem Milchmann, dem Zeitungsboten, was weiß ich, alles, was in der Nähe war. Die haben alle einen Postgruß bekommen aus dem Urlaub. Wie sähe die Kirche aus, wenn wir einen solchen Umgang miteinander hätten? Wie würde es sich in unserer Stadt leben lassen? Wie würde die ganze Welt aussehen? Auf jeden Fall, doch, würden wir sicherlich achtsamer, wertschätzender miteinander umgehen. Jeder würde sich beachtet und geachtet fühlen. Nur, klar, was ist mit dem Danken, wenn es eigentlich nichts zu danken gibt? Was ist, wenn es in deinem Leben zu kritischen Situationen kommt? Wenn du einen geliebten Menschen verloren hast. Wenn du in Schule, Studium, Beruf oder in der Ehe gescheitert bist. Wenn du krank bist und nichts mehr geregelt bekommst, wenn dein Körper streikt. Wenn du mitten im Unglück steckst. Es gibt im Psalm 73, Verse 25 bis 28, da schreibt Asaf: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach in Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Lebensfreude heißt für Asaf, sich an Gott halten. Und wenn ich mich an Gott halte, so kann ich ihm auch danken, selbst wenn es nichts zu danken gibt. Meine ich jedenfalls. Danken, dass er nahe ist. Danken, dass er, der Spezialist, im Leiden und Sterben mitgeht. Dass er mit uns mitleidet. Dass er jede Lebenssituation mit uns teilt. Gott, der Vollkommene, teilt unsere Unvollkommenheit. Gott, das Glück, teilt unser Unglück. Unsere Verzweiflung, unsere Schwermut und unsere Trauer. In Jesus Christus zieht er sich unser Unglück, unsere Traurigkeit, unsere Sünde an. Sich an Gott halten heißt von Gott gehalten sein und gehalten bleiben und am Ende am Ziel ankommen. Bei Gott im Himmel, im ewigen Glück. Ist das nicht die Errichtung eines Altars wert? Sollte nicht deswegen ein Denkmal errichtet werden? Ach, was sage ich? Ein Denkmal, Millionen Denkmäler. Doch wie sollten die nun aussehen? Was mögen deine Altäre gegen die Vergesslichkeit sein? Wie könnten sie beschaffen sein? Wie wäre es, ein Tagebuch zu führen? Ein Tagebuch gegen das Vergessen deiner Dankbarkeit. Was spricht dagegen, dein Fotoalbum im Schrank oder deine Fotostory bei Facebook zu benutzen und zu gestalten, um sich später immer wieder an diese wunderschönen Dinge und Ereignisse, an die Menschen in deinem Leben zu erinnern? Vielleicht gefällt es dir, eine Sammlung von Andenken anzulegen, ähnlich einer Souvenirsammlung, um die Erinnerung wachzuhalten. Oder Bilder malen, deine ganz persönlichen, kreativen Denkmäler. Und was denkst du eigentlich darüber? Unsere Gemeinde, die Räume hier, die Personen hier, die Menschen, die sich jeden Samstag hier treffen, Woche für Woche, als einen einzigen großen Altar zu betrachten. Jeden Samstag im Gottesdienst und mit jedem Zusammensein den Dank und die Zufriedenheit zu teilen. Sich erinnern, was Gott und die Menschen für uns getan haben. Und diese Erinnerung an die, die nach uns kommen, wachhalten und weitergeben. Deswegen denke ich, wir brauchen keinen besonderen Altar zu errichten. Wir haben ihn bereits. In unseren Herzen, in unserer Gemeinde. Lasst unser Leben in unserer Dankbarkeit eine Mitte haben. Und eine Grundlage in unserer Zufriedenheit. Und ein Ziel im Himmel in Gemeinschaft mit Jesus Christus. Danken tut gut. Danken macht Mut. Danken macht Hirn und Herz hell. Danken strahlt aus und steckt an. Darum höre ich jetzt auf zu reden. Und du hörst auf zuzuhören. Damit wir anfangen können zu danken. Und ich bitte euch dazu aufzustehen und lade euch ein, mit mir zu beten. Ja, Herr, wir liegen dir am Herzen, Herr. Deswegen hast du das damals getan in Golgatha. Und es ist schön, das zu wissen und dir dafür zu danken. Aber es ist auch schön zu wissen, für all die anderen Dinge zu danken. Herr, ich danke dir für diesen Gottesdienst heute. Herr, ich danke dir für die jungen Menschen, die das geplant haben und sich da eingesetzt haben, sich den Kopf zermartert haben. Ich danke dir für den jungen Moderator Sven. Ich danke dir für all die Leute, die hier sind, Herr, die diese Gemeinde mit Leben und Liebe füllen, Herr. Ich danke dir dafür, dass das alles da ist und dass ich ein Teil davon sein darf, in deren aller Lebensgeschichte, Herr. Amen.